Genau, ich weiß ja nicht, wer mir alles nicht kennt. Darf ich mal schnell fragen, wer kennt mich nicht? Wer kennt mich nicht? Das sind doch ein paar Mark, hey, das sind einige. Ja, jetzt muss ich mich selber vorstellen. Hey. Also, ich komme aus Bern, aber ursprünglich aus Deutschland. Lebe schon lange in der Schweiz, habe eine Frau, die Schweizerin ist. Joel ist bei uns daheim. Die wohnt bei uns seit Ewigkeiten schon. Genau. Wir betrachten sie schon als unsere erweiterte Tochter. Genau. Viel Braum mit, wenn sie jetzt nach New York geht und hoffe, dass sie wieder gesund zurückkommt und viele gute Sachen einkaufen kann. Gau? Hä? Gehört doch auch dazu. Mit Marc und Miriam verbindet mich eine Beziehung, die ist fast 30 Jahre. Das ist, ich würde jetzt lang führen. Oder sie betrachten mich als ihren Pastor und ich glaube, sie haben recht damit. Es ist wirklich so. Gott hat schon viel in unserem Leben und mich manchmal braucht auch, um euch gleich ein bisschen weiterzuhelfen auf eurem Weg. Und für mich ist es immer extreme Freude, wenn ich sehe, was hier passiert. Wenn ich sehe, was durch euch hier in Reitnau im Leben von anderen Menschen passiert. Das finde ich super genial, weil es ein klein bisschen auch Erfolg ist von dem, was ich in die zwei Leute habe investieren dürfen im Namen von Jesus. Von daher freue ich mich gerade mit, oder? Bei all dem. Ich bin natürlich auch extrem happy, wenn mein Sohn, der Mario, der war jetzt bei euch im Lager, wenn der seinen Einfluss geltend machen kann und aus seinem Leben erzählen kann, wo nicht immer ganz einfach verlaufen ist, aber preis den Herrn, die Sache kommt unterm Strich gut raus, wenn man mit dem Herrn unterwegs ist. Wir waren jetzt gerade in Indien. Ich gehe seit 10 Jahren oder noch mehr Jahren regelmäßig nach Indien. In dem Jahr gehe ich, glaube ich, insgesamt 4 Mal in das Land. Und zwar aus dem Grund, es ist dort eine Arbeit entstanden, wo zu uns gehört, wo unter unserer Leitung steht. Es ist auf der einen Seite das Kinderheim, wo wir dort gebaut haben, mit insgesamt 125 Kindern, die dazugehören. Das ist eine riesige Sache. Das wäre nicht möglich ohne uns und ohne Leute, die dort mithelfen. Ein ganzes Jahr soll auch von euch, wo regelmäßig spendet. Und Leute, ihr seid extrem wichtig in all dem. Ohne euch, ohne euer Beiträge jeden Monat, wäre das nicht möglich. Und da hängt ein Haufen dran. Ein Haufen Lebensschicksal hängt da dran. Und ihr glaubt gar nicht, was das ausmacht, dass wir das unterstützen. Das eine. In unserem Kinderheim, da geht extrem viel. Sie haben jetzt auch Schule angefangen seit einem halben Jahr. Mittlerweile ist die Schule gehört schon zu der Top 10 von der Schule in der Region dort. Einfach weil so viel Gutes passiert dort. Und sie haben dort so ein paar Kriterien und die erfüllen unsere Leute da so. Extrem schön. Und das ist jetzt bis zur 5. Klasse, haben sie das. Und jetzt nächstes Jahr, dann soll es bis zur 10. Klasse gehen. Das ist eine riesige Last. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Also die Ressourcen dafür sind nicht da. Aber eben, im Reich Gottes machst du manche Sachen in Wahnsinnigkeit. Im Vertrauen auf Gott und was Gott bestellt hat, das zahlt er dann auch. Ich weiß noch, wie ich vor einigen Jahren dort war. Ich habe die Leute zum ersten Mal kennengelernt. Drakshawali Bolimera und seine Frau Wali Padma, das sind unsere Hauptleiter dort. Wie ich sie kennengelernt habe vor 8 Jahren, war dort auf Besuch, auf interessante Art und Weise bin ich in Beziehung mit denen gekommen. Das ist eine Gottesgeschichte, das wird zu lang führen, das jetzt zu erklären. War dort und das treffe ich auch bei ihnen daheim. Sie haben ein kleines Häuschen gemietet, nicht als gehört der Familie, sie haben ein Ortteil dran in all dem drin. Und in dem Haus, wo sie gewohnt haben, 3 Töchter, die zu ihrer Familie gehören. Also Shiny, Shiley und Smiley heißen die 3. Kann man sich gut merken. Shiny, Shiley, Smiley. Genau. Neben dem, dass die dort so Familie mit 5 Leuten sind, haben sie damals, als ich sie kennengelernt habe, 36 Kinder bei sich daheim aufgenommen gehabt. Die haben alle bei ihnen gewohnt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nachts eine Matte neben der nächsten waren die Kinder drauf gelegen. Der Bolli sagt mir, wenn ich gefragt habe, hey, wieso macht ihr das? Dann sagt er, ich bin selber ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater ist gestorben, als ich 6 Monate alt war. Ich bin halbweise. Ich weiß genau, wie es ist, wenn man seine Eltern verliert. Und ich habe in der Bibel gelesen, dass es dazugehört, wenn du Jesus nachfolgst, dass du dich um Witwen und Waisen kümmerst. Steht in der Bibel öfter drin übrigens. Und das nehme ich ernst. Oder? Und sie haben Kinder aufgenommen, die man ihnen gebracht hat. Er hat gesagt, ich kann doch die nicht abweisen, oder? Wenn sie keine Eltern mehr haben, wenn sie auf der Straße wohnen müssen. Das kann ich doch nicht machen. Und er hat einfach ein Kind nach dem anderen aufgenommen. 36 Kinder daheim. Er hat eigentlich alles veräußert gehabt, was sie gehabt haben an Material und Zeugs, um Essen zu kaufen für die Kinder. Er hat Blut gespendet, mehr Blut, als man eigentlich spenden darf, um Geld zu kriegen, damit sie die Kinder ernähren können, damit sie überleben können. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das sind andere Verhältnisse wie hier in der Schweiz, komplett anders. Er hat mir gesagt, bevor wir uns kennengelernt haben, hat er ernsthaft überlegt, sich eine Niere zu verkaufen. Eine Niere, ja, so ein Innenorgan. In Indien gibt es da einen Markt dafür. Das glaubst du gar nicht. Da kannst du Niere kaufen. Zum Tagespreis. Oder? Und er war drauf und dran. Und das war der Moment, als wir einander kennengelernt haben, wo Gott uns mit ihnen in Verbindung gesetzt hat. Und ich habe relativ schnell einmal gemerkt, das ist eine Gottesgeschichte, das hat Gott zusammengefädelt, oder? Wir können da mit unseren Schweizer Franken echt was bewegen. Er sagt heute, hey, seit ihr in mein Leben reingekommen seid, hat sich mein Leben, mein Dienst komplett verändert, total anders war. Das heißt nicht weniger kompliziert. Es ist eher noch mehr kompliziert geworden jetzt, oder? Anstelle von 36 Kindern sind es jetzt 125, die dazugehören. Die wohnen nicht alle im Heim, sondern in Gastfamilien zum Teil, aber ohne uns wäre es nicht möglich, dass man die hätte. Dazu kommt eine Schule, wie das habe ich jetzt gerade vorhin erklärt, plus, als ich ihn kennengelernt habe, habe sie etwa, was war da? Sie glaubt 23 Gemeinden gegründet gehabt. 23. Wisst ihr, wie viel das jetzt dazugehören? Im Moment 520. Das ist 8 Jahre her. 8 Jahre. Oder wachsend. Oder ich habe jetzt meine Frau, das Fernsehen war zum ersten Mal mit dabei. Wir haben uns Zeit genommen, einfach mit dem Ehepaar Bolimera zusammenziehen mit ihrer Familie und haben wir unseren Hauptleiter getroffen, also quasi unsere Arbeit dort, die Bethel-Movement heißt das, Bethel-Movement, die ist unterteilt, da gibt's regionale Leiter, die sich um x Gemeinden und Pastoren kümmern und all das, und die haben wir zusammengezogen für 2 Tage, um mit ihnen über wichtige Sachen zu reden. Es waren insgesamt, eigentlich haben wir 25 Leute eingeladen gehabt, kommen sind 50. So ist es immer, oder? Dann haben wir dort 2 extrem wertvolle Tage verbracht. Neben dem, was ich jetzt gerade eben schon alles erzählt habe, kümmern sie sich um etwa 100 Witwen. Was gehört am Reich Gottes so dazu? Bei uns kümmert sich der Staat um Witwen, oder? Witwen sind gut versichert in der Regel, die haben Geld wie Heu meistens oder öfter. In Indien sind sie arm, bettelarm. Da kümmert sich kein Staat um nichts. Familien will zum Teil nichts mit ihnen zu tun haben, weil sie nur Last sind und die können knapp überleben in den Gegenden, wo ich hergehe, wo unsere Freunde wohnen. Und deswegen sind die abhängig von Leuten, die ihnen helfen. Das finanzieren wir auch. Oder regelmäßig, dass sie was zum Essen kriegen, dass sie Kleider haben. Das werden sie nicht, aber dort Kleider austeilen, an jede Witwe ein neuer Sari. Seine, schauen wir noch nicht fertig. Unsere Freunde dort kümmern sich auch um Leprakranke. Leprakranke sind Leute, die die Gliedmaßen abfuhlen. Es fängt ganz gleich an. Ist eigentlich nicht schlimm, das kann man gut behandeln. Kostet ein paar Franken, dann kann man das behandeln, dann sind die Leute gesund. Nur sie haben kein Geld, darum kann man sie nicht behandeln und darum wären sie krank. Das fängt mit den Fingern an, Fußzehen und so. Und dann verlierst du Gliedmaßen. Und gleichzeitig will keiner mehr was mit dir zu tun haben, weil du aussätzig bist. Altes Testament, Neues Testament, oder? Aussatz. Wird keiner was mit dir zu tun haben, weil es ansteckend ist. Man hat Angst, dass man es selber kriegt, oder? Deswegen werden die Leute in der Regel ausgestoßen, liegen auf der Straße oder irgendwo sonst im Elend. Und auch Gemeinden heißen die Leute nicht willkommen, die Frommen, weil man Angst hat, dass man sich ansteckt. Unser Freund, der Bolli, der hat gesagt, Bibel heißt, kümmere dich um die, darum kümmere mich um die, mach Gottesdienste für die und unter anderem auch, gibt Essen und Kleider. Wer finanziert? Mir. Das ist eine riesige Sache. Ein Megateil. Es sind etwa an die 100 Witwen, an die 100 Leprakranke, wo da dazugehören. Wir sind eine kleine Gemeinde und unser Beziehungskreis ist auch nicht gerade der größte. Und das Ding wächst und wächst und wächst und wächst und es ist extrem gestört. Auf der einen Seite haut es dich um, was da alles passiert, auf der anderen Seite denkst du, wer soll das bezahlen? Aber ich weiß noch, wie ich glaube, das zweite oder dritte Mal dort war, bei uns eine Freundin dort in Barpatla, so heißt die Ortschaft, ist am Meer, schön gelegen, aber ziemlich armselige Gegend, kann man sagen. Und als ich glaube, das zweite oder dritte Mal dort war, auf einem Grundstück standen, wo ein Teil davon reingehört hat, als Erbe irgendwo. Stehe dort drauf und dann redet Gott zu mir und sagt, bau ihnen ein Kinderheim, bau deinen Kindern ein Heim. Hat er mir gesagt. Bin ich heim, habe überlegt, wie kann ich das machen, ich bin nichts, bau ein Heim. Und dann sind wir ein paar Ideen gekommen mit Dings, mit Patenschaften und so, dass Leute da so Kinder adoptieren können und all das. Und so ist Geld zusammengekommen. Und kommt Geld zusammen bis heute. Und das brauchen wir noch an den nächsten x Jahren, weil es ist nicht einfach morgen fertig. Weißt du, das sind Kinder, so wie ihr da. Und die brauchen, bis sie erwachsen sind, brauchen sie Begleitung. Die kann man nicht sagen, so jetzt ist es fertig, schau selber. Das kannst du nicht, da hängt viel dran. Und ich staune, was in den, ich glaube, 4-5 Jahren, seit Gott mir das gezeigt hat, passiert ist. Ein mega Gebäude entstanden, ist nicht schuldenfrei. Da hängen einen Haufen Sachen noch drauf. Aber es läuft extrem viel. Ich bin noch nicht bei der Predigt, tut mir leid. Die Sache, die muss ich euch erzählen. In Indien wären so ziemlich fast alle Ehen arrangiert von den Eltern. Es gibt kein Love Marriage, also keine Liebeshochzeit. Die gibt es schon in der Großstadt, bei solchen, die eine westliche Ausbildung genossen haben und so, und wo langsam aber sicher aus ihrem Traditionsding da rauswachsen. Da gibt es das, ist auch eine Minderheit. Der Großteil von den Indern, das wären Hochzeiten, wären Ehen arrangiert. Da überlegen sich die Eltern, wer passt zu dem, wer passt zu der, und dann tut man mit den Eltern connecten und über Verwandte und so, tut man sich verhandeln und dann klappt das denn, oder? Und meine Frau, das Franzi, wie die dort war, hat sie vom Bolli wissen wollen, hey, erzähl doch einmal, sag Schawali, wie hast du eigentlich deine Frau kennengelernt? Wie ist das gegangen? Dann hat er eine Story erzählt, die habe ich gar nicht gewusst, aber die hat mich umgehauen. Und die will ich euch erzählen. Nachdem er sein Leben Jesus gegeben hat, der war Hindu oder und war einfach ja, für einen ganz anderen Weg gewesen, dann ist er krank geworden, in der Krankheit gestorben, dann hat er dort fromme Menschen kennengelernt, Leute, die an Jesus glauben, die für ein Bad in der geheilt waren, hat er sein Leben Jesus gegeben. Passiert übrigens noch oft, dass Wunder passieren und Zeichen und dann Leute sich bekehren, weil sie die Kraft und Macht von Gott erleben. Oder? Und dann hat er gesagt, mein Leben gehört Jesus komplett. Absolut. Das macht er bis heute. Er hat nichts, wo ihm gehört. Eigentlich zahlen wir ihm einen Lohn. Das habe ich mal gesagt, Bolli, du kriegst einen Lohn von uns, damit einfach Lasten weg sind. Der Pell ist nicht für sich. Er hat gesagt, was soll ich machen? Oder ich kann es nicht für mich behalten, wenn eben drauf alle verhungern oder es einfach schwierig ist. Er hat nichts. Und hat doch so viel. Der hat mehr, wie wir alle zusammen. Einfach anders. Glück kriegst du nicht mit Geld. Das kriegst du, wenn du noch bei Gott bist. Da ist es. Wie gesagt, er hat damals sein Leben Jesus gegeben und hat dann evangelisieren begonnen. Er ist in Dörfer gegangen, wo niemand Jesus kennt und hat begonnen, über Jesus zu reden, mit Kranken zu beten und all das. Und er war einmal in einem Dorf, er hat da in so einer Stromleitung, hat er versucht, Strom abzuzapfen, ist hochgeklettert, das machen sie in Indien öfter, dass man einfach mal sich Strom borgt. also diejenigen unter euch, wo Elektriker sind oder Elektroniker, ihr kriegt eine Panikattacke, wenn ihr das alles seht. Item, auf jeden Fall hat er dort versucht, Strom zu organisieren für seinen Lautsprecher und so, damit er dann die Leute beschallen kann und über Jesus reden. Und er hockt da oben vom Mast und da kommt unten ein und sagt, was machst du da? Und er erzählt ihm, ja, ich wollte euch von Jesus reden. Und er sagt, er, wenn du runterkommst, springe die um. Tönt toll, he? Wenn du runterkommst, springe die um. Ein paar Leute, die der Bolli begleitet haben, haben gesagt, hey, der bringt die wirklich um. Das ist ein Killer. Der ist ein Auftragskiller. Der hat schon manche umgebracht. Und der macht, was er sagt. Dann ist er runtergestiegen und hat einer gesagt, okay, warum bist du hier? Und er hat gesagt, ich wollte Jesus bringen. Und wir beten für Kranke, die wären gesund, wenn Jesus Wunder tut, dann wären die geheilt. Dann hat der andere gesagt, okay, pass auf, ich habe Folgendes. Bei mir daheim, ich habe einen Vater, der ist leprakrank. Den bringe ich jetzt für den Batsch. Ich komme eine Stunde später wieder zurück, wenn er nicht geheilt ist, wirst du umgebracht. Ja, wie würdest du dich fühlen, oder? Tönt doch gut, spannend, hä? Das ist kein Märchen, das ist so passiert. Hey? Leute, die mit ihm unterwegs waren, die das Dorf gekannt haben, haben gesagt, hau ab, der bringt die wirklich um, lass alles liegen und stehen, rennt vor. Er hat einfach so das Gefühl gehabt, hat er uns erzählt, was Fernsehen gefragt, was hast du denn gemacht? Und dann hat er gesagt, ich habe so das Gefühl in mir gehabt, da passiert jetzt was. Dann hat er, als der hat anderen den Vater gebracht, oder? Mit Lepra und so, die Hände gefehlt, also die Finger gefehlt und all das. Dann hat er für den betet und jetzt pass auf. Der andere ist wieder gegangen übrigens, der mit dem Messer, der ist gegangen. Hat er für den betet, dann ist er im Moment geheilt worden. Alle Gliedmaßen wieder da gewesen. Alles da. Alles. Hä? Spannend. Eine Stunde später kam der andere wieder zurück. Hat ihn nicht umgebracht. Okay? Die haben sich alle bekehrt, die haben alle ihre Leben Jesus gekehrt, die ganze Familie ist Gemeinde entstanden, gibt es bis heute, oder? Dort in dem Dorf. Dann hat die Mutter von der Frau, von der jetzigen Frau von Bolli gehört von dem. Ist jetzt Verwandte dort in der Gegend gekommen und hat von dem gehört, was da passiert ist. Und die Mutter von der Frau von Bolli, die hat selber eine Gemeinde gegründet. Die hat einen reicheren Mann gehabt, der hat in einer Behörde geschafft und ist dann gestorben, hatte gleich ein bisschen ein kleines Vermögen, also ja, Mini-Vermögen, hat er seiner Frau überlassen. Seine Frau hat alle ihre Kinder zusammengenommen, 10 Kinder, sieben Gierle, 3 Morde, hat ihnen gesagt, ihr werdet von dem hier nichts sehen, das Geld, ihr werdet nichts davon sehen, das investiere alles ins Reich Gottes. Tönt gut, hä? Da hat sie begonnen, Gemeinde zu gründen, zu evangelisieren. Und es sind einige Arbeiter daraus entstanden. Und die Frau hat gehört, dass durch den Drakshawali das Wunder passiert ist. Dann hat sie versucht, rauszufinden, wie man den connecten kann. Letztendlich hat sie ihn zu sich eingeladen, sie hat ihn getroffen und hat gesagt, ich würde gerne meine Tochter als Frau geben. Dann hat er gesagt, ich habe nichts, ich bin total bettelarm. Dann sagt sie ihm, das ist mir egal, ich weiß, was du für einer bist, ich will, dass meine Tochter mit so einem verheiratet ist. So hat er sie in die Frau gekriegt. Sie haben das erste Mal miteinander geredet, Leute. Sie haben das erste Mal miteinander geredet an der Hochzeit. Okay. Wollt ihr noch mehr wissen? Wollt ihr noch mehr wissen? Sage ich noch mehr. Es ist ein bisschen andere Predigt jetzt, aber jetzt sind wir gerade dran. Und es wird was mit deinem Leben zu tun, ich kann dir sagen. Ich hab ein Interview gemacht mit der zweitältesten Tochter, mit der Shaili. Die ist jetzt, glaube ich, 22 oder so, studiert Computer Science, finanziert von jemandem aus unserer Gemeinde, weil man einfach sieht, die Frau hat was, da wird was raus aus der. Ich habe sie gefragt, hey Shaili, erzähl doch einmal. Du bist aufgewachsen mit bis zu 50 Geschwistern. Also weißt du, drei leibliche? Und der Rest Adoptivkinder, daheim. Und die Kinder haben alle ihre Eltern Papi und Mami genannt. Bis heute. Mom und Dad, wie ist dir das gegangen? Oder? Sie hat erzählt, dann, sie hat ein Interview mit ihr gemacht, das kannst du bei mir auf meiner Facebook-Seite anschauen. Mach das mal, es ist extrem spannend. Englisch musst du können. Dann hat sie erzählt, hey, ich hab in meinem Leben, wie gesagt, ich habe einen Haufen Geschwister, die immer kam. Wir waren nie mit unseren Eltern allein. Mit meinem Vater, mit meiner Mutter habe ich sozusagen selten bis fast nie Zeit gehabt. Allein. Mein Leben lang nicht. Sie immer teilen dürfen und müssen mit anderen Kindern. Dann gefragt, hat das geschadet? Dann hat sie gesagt, ja, am Anfang habe ich ein bisschen müde mit gehabt, weil alle meine Eltern, Vater und Mama, Papi und Mami nennen, aber sind doch meine, oder? Bis mir mein Daddy irgendwann einmal erklärt hat, dass es wichtig und wertvoll ist, wenn man eine spiritual family hat. Eine geistliche Familie ist viel wertvoller als eine leibliche. Weil das ist was Ewiges. Oder? Und dann hat sie gemerkt, das hat ihr extrem geholfen. Und dann war das auf einmal keine mühsame Sache mehr, sondern sie hat gesagt, ich freue mich bis heute, ich habe so einen Haufen Geschwister. Mir hat nichts gefehlt. Und dann hat sie mir was Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, an der Schule, wo ich jetzt studiere, dort hat man uns mal eingeladen, wir sollen eine Arbeit schreiben über unser Role Model, also quasi Vorbild. Was sind euer Vorbilder? Schreibt eine Arbeit über euer Vorbild. Dann hat sie gesagt, mein Vater ist mein Vorbild. Ich will genauso werden wie mein Vater. Das, was mein Vater macht, das will ich auch machen. Genau so. Und wie gesagt, sie hat mitgekriegt, was das heißt. Das ist nicht einfach lustig. Weißt du, mir erzählt vielleicht schon, hey Mann, da ist einer geheilt worden, von Lepra, weil der batet hat. Wow, wer von uns hat das schon erlebt? Oder? Da muss man auch dazu sagen, dass er schon ein paar Mal versucht war, es umzubringen. Er hat einen Fuß in kaputt, ich gab hier unten fehlt ihm ein Stück Fleisch. Das ist passiert, als man ihn versucht hat, in einem Dorf umzubringen, wo er hergegangen ist, um zu evangelisieren. Die haben ihm gesagt, wenn du wiederkommst, bringen wir dich um. Er kam wieder, weil er einfach das Herz hat, den Menschen von Jesus zu erzählen. Einfach. Ist er wieder hergegangen, was hat er gemacht? Er ist mit seinem Töffel reingefahren, sie haben mit einem großen Range Rover, bumm, über den Haufen gefahren. Es war eine Moslem-Mehrheit in dem Dorf. Weil er ein Bad damals hatte, haben andere Moslems gedacht, die nicht sehen, wie es passiert ist, dass sie ein Bruder von ihnen, ein Moslem-Bruder, und haben ihn ins Krankenhaus gebracht. So hat er überlebt. ich könnte x Storys erzählen. Es ist auf der einen Seite extrem spannend und stark, auf der anderen Seite kostet es einen ganzen Haufen. Und gleichwohl sagt das Motti, ich will genau so leben wie mein Vater. Wisst ihr warum? Weil der mit Gott lebt. Weil der mit Jesus lebt und weil es nichts Wertvolleres gibt als das. Wisst ihr, wir denken hier in unserer Gesellschaft so anders, auch die Frommen. Wir denken zuerst Familie, ich und erst muss mir es gut gehen, dann meine Familie, und schauen, dass wir dann, dass wir nach den Kindern schauen, all das, und dann erst kommt alles Weitere. Und irgendwas geht uns verloren. Geht uns einfach verloren dabei. Und wir wären nicht glücklicher, sondern eher das Gegenteil passiert. Eins kann ich dir jetzt schon sagen, bevor ich jetzt zur Predigt komme. Wenn du noch bei Jesus lebst, wenn du ihm vertraust, wenn du dein Leben auf ihn setzt, dann machst du nicht den zweiten. Du machst den ersten, aber es heisst nicht, dass alles ring geht. Das kann ich dir echt garantieren. Weißt, die schmeißen die Flinte nicht ins Korn, weil sie fast umgebracht wären, weil ihr Leben hart ist. Die können auch sagen, Gott, wo bist du? Aber sie wissen, dass es hier in dem Leben noch nicht himmlisch. Und das ist halt einfach, glaube ich, ein bisschen Herausforderung mit sich bringt, aber sie wissen auch, wer sie sind in den Augen von Gott. Und das hält sie am Laufen. Ich bin extrem dankbar, dass wir Partner sein dürfen von diesen Leuten. Ich bin extrem Gott dankbar, dass wir dort mithelfen dürfen in dieser Arbeit drin. Es bereichert uns enorm. Oder wenn wir hergehen, dann machen wir viel und nehmen aber auch viel mit. Wir schicken jetzt wieder das Team her im März. Also ich gehe im März auch, aber ich mache andere Sachen. Und dann Mitte März geht das Team mit 6 Leuten geht her. Der Daniel Baumann, wo ist er? Bei den Kindern, gell? Der geht auch mit. Die gehen knappe 2 Wochen gehen sie dort her, nach Papatlan, unser Kinderheim. Und ihr Ziel ist, für Kranke beten, bis sie gesund sind. Das ist ihre einzige Aufgabe. Und der Polymer hat mir gesagt, da wären Leute gekommen, die wären zum Teil tagelang da sein, die warten, dass sie geheilt wären. Die lassen vielleicht 20 Mal für sich beten. Weißt du, ein Inder, wenn für den betet wird und es passiert nichts, dann geht er nicht weg und sagt, oh je, wo ist Gott überhaupt, gibt es ihn überhaupt, hat er mir lieb und so. Die würden nie auf die Idee kommen. Das kommen wir nur hier im Westen. Die sagen sich, komm ich morgen wieder. Komm ich morgen wieder. Wenn ich morgen nicht geheilt werde, komm ich übermorgen wieder. Die denken so anders. Und es ist so befreiend in manchem. Bist du bereit? Für gleich ein bisschen Input, gleich ein bisschen Predigt. Ich habe ein Thema, wo ich mit euch entfalten will. Das habe ich bei uns in der Gemeinde daheim vor ein paar Wochen gemacht und ich gemerkt, das ist ein wichtiges Thema. Aber wenn man im ersten Moment denkt, aber das wissen wir doch alles schon. Und ich kann dir sagen, du weißt vielleicht hier, aber nicht oft nicht hier. Und hier muss man es wissen, nicht da. Da oben hilft es gar nichts. Da unten hilft es dir. Selbstbewusstsein im Reich Gottes. Aber es ist dann Selbstbewusstsein im Reich Gottes. Es wird im Wesentlichen heute, soweit das klappt, eine Auslegung sei von Epheser 2, 1 bis 22. Das ist ein ganz starkes Kapitel, wo es darum geht, wo kommst du her, wer bist du jetzt und was hat Gott mit dir gemacht. Und es gibt uns Einblick in das, wie Gott uns sieht. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du bekehrt hast, dann ist der Hauptpunkt nicht der, dass jetzt seine Schuld vergeben ist. Das denken wir. Als ich 12 war, wer von euch ist 12? Als ich euer Alter gehabt habe, habe ich mich bekehrt. Ich bin in einer Familie, einer frommen Familie aufgewachsen, wie wahrscheinlich einige von euch da. Ich habe von jung auf von Jesus gehört und habe jeden Sonntag in die Kirche müssen, Landeskirche. Ja, meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich in die Kirche gehe. Oder? Und ich hab, als ich 12 war, nachts einen Traum gehabt. In dem Traum habe ich gesehen, wie eine Rakete in den Himmel fliegt, die letzte Rakete, die zu Gott fliegt. Ich habe ausgerufen, eine letzte Rakete zu Gott. Und ich habe gewusst, die wollte zu Gott, also nichts wie her zu der Rakete, oder? Da bin ich hergehetzt zu der Rakete, kurz bevor ich einsteigen konnte, fliegt die weg in den Himmel. Ich habe gewusst, das ist jetzt die letzte, jetzt gibt es nichts mehr, keine Chance mehr. Bin aufgewacht, schweißgebadet. Wirklich wahr? Und habe gewusst, jetzt hat Gott zu mir geredet. Ey, mit 12, ja? Da redet auch schon Gott, er redet auch noch früher. Und ich habe gewusst, jetzt braucht er eine Antwort von mir, der wird eine Antwort haben von mir. Das war mir ganz klar. Und dann habe ich in dem Moment, als da morgens an meinem Bett wirklich war, so fast kniend und all das, habe ich gesagt, Jesus, mein Leben gehört dir, ich will zu Gott. Vergib mir meine Sünde, machen wir zu einem neuen Mensch, haben wir bekehrt. Okay? Und dann habe ich mit Jesus gelebt, das hat aber nicht gelangt. Ich habe mich bekehrt, weil ich in den Himmel habe wollen. Ich habe mich bekehrt, weil ich nicht vergessen wäre wollt und auf der Erde habe bleiben müssen, weißt, und nicht bei Gott. Die letzte Rakete, ich habe unbedingt zu Gott wollen. Das war mir klar. Ich habe mich bekehrt, weil ich dabei sein wollt bei Gott. Ich habe den Himmel wollen. Das hat aber nicht gelangt. Als ich ins Teenageralter gekommen bin, wer von euch ist 14? Ah, schau jetzt, neuer Alter gekommen bin, oder? Sind ein paar andere Sachen auf einmal spannend geworden. Das andere Geschlecht entdeckt, ein paar andere Sachen noch entdeckt, wo man so machen kann, wo ihr wahrscheinlich alle auch schon wisst, was so geht. Und hab bei uns im Jugendkreis, wo ich war, war immer so der Tenor, als Christ macht man das nicht, oder? War immer die Frage, was darf ich als Christ noch? Darf ich Bier trinken als Christ? Beziehung zum anderen Geschlecht. Darf ich das haben? Und wenn ja, wie weit darf man denn gehen? Was ist alles so möglich? Und so weiter und so fort. Oder so die Frage habt ihr vielleicht euch auch schon gestellt. Sind dumme Fragen übrigens. Erkläre ich dann später. Dumme Fragen. Absolut dumm. Aber verständlich. Ich hab's ja gehabt. Es hat nicht gehoben. Es hat nicht gereicht. Als dann das Leben noch ein bisschen spannender war, ist Kollegen ein paar Sachen gemacht haben, habe ich es ja gemacht. Und ich bin immer weiter weggekommen von dem Frommsein. Immer weiter weg. Als ich dann, ich glaube, ich war 19 oder 20, einfach noch ist 19, 20, gibt es das auch hier? Als in eurem Alter, ja, du lö. Mit 19, 20 hat man noch Haar. Als ich 19, 20 oder 20 war, weiß ich noch, habe ich mit meinen TÜV-Kollegen aus einem TÜV-Club gehabt, haben wir gefeiert, haben wir Neujahr gefeiert. Und freudig angestoßen aufs neue Jahr. Und ich weiß noch, um 12 bin ich rausgegangen, frische Luft schnappen, und die Rakete, im Deutschen wird ja am neuen Jahr der Rakete und all das hochgelassen. Und dann habe ich raus, frische Luft schnappen, gleich ein bisschen durchatmen, damit man dann wieder mehr verträgt anschließend. Und dann weiß ich das und auf einmal kriege ich so eine Sehnsucht. Anders kann man das nicht sagen, eine Sehnsucht. Und ich habe dann in die Richtung geschaut, wo mein Dorf ist. Und habe gewusst, im Jugendkreis batte sie jetzt. Das hat mich übrigens immer angeschissen. Wenn die battet haben am Silvester 12 Uhr, oder wenn die Rakete hochgehen, haben die im Jugendkreis battet. Haben mit Bet das neue Jahr angefangen. 20 Minuten später ist man dann raus, da waren alle Raketen drauf, alles vorbei, oder? Das hat mir immer gestunken. Jetzt habe ich auf einmal Sehnsucht gerade noch. Ich habe gemerkt, die haben was, das fehlt mir, und das würde ich gerne wieder haben. Damals hat meine Umkehr stattgefunden zu Jesus. Und mir war klar, ich will nicht Jesus mein Leben geben, weil ich in den Himmel will, sondern ich will Jesus mein Leben geben, weil er Kind Gottes sein will. Und weil er in der Welt hier mit dem Gott leben will, weil er wirklich Sinn und Erfüllung gibt ins Leben hinein. Und nicht einfach nur unsere Sünde vergibt, damit wir in den Himmel können. So leben viele Fromme. Und deswegen fehlt ihnen der Wert. Sie wissen, danke Gott, hast du mir nicht Schuld vergeben. Und sie leben den Rest von ihrem Leben als reuige Sünder, die dankbar sind, dass ihnen die Schuld vergeben worden ist. Dankbarkeit für das Vergeben von der Schuld. Und Leute, das ist wichtig, dass man es hat, aber das ist nicht alles. Du bist viel mehr, wenn du das Leben Jesus gibst. Und das habe ich damals begriffen und das habe ich wollen. Und das wollte ich nie mehr zurückgeben. Das ist jetzt schon. Das ist über, warte mal, jetzt bin ich 56, das ist 36 Jahre her. Das ist eine Weile. Seither ist viel passiert, aber ich würde niemals mehr das missen wollen. Die Beziehung zu Gott und zu wissen, ich bin ein Kind Gottes und ich bin wertvoll und ich habe Bedeutung in der Welt. Selbstbewusstsein im Reich Gottes. Wer bist du, wenn du Jesus gehörst? Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du weißt, dass du zur Familie Gottes gehörst, dann ist der Gedanke, was darf ich noch tun, damit ich Christ, wenn ich Christ bin, was geht noch und was geht nicht, der ist sinnlos. Weil du weißt, es geht nicht darum, dass ich noch dabei sei, dabei bleiben darf und wenn ich da hier bin, dann bin ich nicht mehr dabei, sondern ich habe einen Wert. Und ich verschleudere mich doch nicht unter Wert. Weil wenn ich mich unter Wert verschleudere, dann habe ich keine Wirkung mehr. Und die wollte ich doch aber haben, als Kind Gottes. Ich habe interessante Texte gelesen im Römerbrief Kapitel 8, Vers 19. Dort heißt es, der Paulus schreibt dort über die Schöpfung Und er sagt, dass Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und er schreibt dort, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja der Vergänglichkeit unterworfen, Vers 20, nicht nach ihrem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, jedoch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Erstens einmal, was sagt der Paulus hier? Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Es geht kaputt, wissen wir ja, oder? Alles geht kaputt. Gesetz der Entropie. Alles zerfällt. Je länger, je mehr. Okay, habe ich recht? Nee, ist egal, der Marc ist jetzt nicht da, kann ich es gut sagen. Ja, Vergänglichkeit, alles. Wir sterben, früher oder später stirbt alles irgendwie. Ist vergänglich. Und das war nicht so gedacht von Gott, das hat er anders erschaffen gehabt. Aber einer hat dafür gesorgt, dass es dann gleichwohl so wahr ist, im Moment. Die Schöpfung, da hier das alles, wo wir drauf wohnen und drauf unterwegs sind, die sehnt sich danach, dass was anders wird. Und es hat was mit den Kindern Gottes zu tun. Wer sind denn Kinder Gottes? Engel? Nee, du und ich. Wir sind Kinder Gottes. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass die offenbar werden. Was heißt denn das? Es gibt manche Frauen, die sagen, ja, dann am Ende von der Zeit, wenn dann Jesus wiederkommt und alles neu macht, dann, und das stimmt, das ist das Finale, aber davor gibt es schon einen Start vor dem Finale. Und Kinder Gottes, du und ich, wenn wir das leben, wenn wir sind, unsere Beziehung mit Gott ausleben, dann hat es Folgen auf die Schöpfung. Jetzt muss ich nicht denken, ich muss zu Greenpeace gehen, oder? Oder sonst irgendwas, sondern es geht was aus von uns. Und das bewirkt was, das schafft was, wenn wir wissen, wer wir sind. Da aber nicht wenige Fromme nicht wissen, wer sie sind, geht da nicht viel aus von ihnen. Leider. Jetzt muss ich kurz halten, jetzt muss ich setzen lassen. Jetzt mache ich weiter. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was dir gegeben ist und zu was für einer Family du gehörst, dann geht was anders aus von dir, ohne Worte. Ohne Worte. Und das hat Folgen um dich rum. Das sagt er hier. Ja? Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das heißt hier, wir haben eine herrliche Freiheit, Kinder Gottes. Eine herrliche Freiheit. Wir sind nicht mehr irgendwelchen Sachen unterworfen. Der Herr hat uns frei gemacht von all dem. Obwohl wir noch hier auf der Erde leben und aussterben müssen und es vergänglich ist, sind wir aber frei gemacht worden. Wir sind freigemacht worden von Schuld und wir sind freigemacht worden von Wertlosigkeit. Und wenn wir das ausleben beginnen, dann hat das Folgen ins Leben von anderen Menschen hinein. Ist das so viel fromme Menschen sind bekannt, dass es anderen Menschen das Leben madig machen. Die Frommen sagen, man darf nicht homosexuell sein. Die Frommen sagen, man darf nicht saufen. Die Frommen sagen, man darf nicht rumhuren. Die Frommen sagen, man darf nicht beschissen und so weiter und so fort. Und jetzt ist ja alles schlecht und so. Für das sind sie bekannt. Richtig? Oder nur in Bern? Was? Bitte? Hier auch, gell? Oder ist hier eine andere Welt? Noch nicht, hä? Noch nicht ganz. Für das sind sie bekannt. Wenn das Bundesamt für Gesundheit mal wieder irgendwelche gute Ideen an den Mann bringen will, muss man nur ein paar fromm provozierende Sachen machen und schon geht die auf Barrikade und macht extra Werbung. Das weiß man schon. Weil Fromme dagegen sind. Lebensvermiesend. Und ich sage dir eins, die Leute haben das Recht, ihre Leber kaputt zu machen. Das dürfen sie. Wir sind nicht ihre Wächter. Wir sind nicht moralische Instanzen im Land. Einfach nicht. Der Durchschnittsschweizer darf sein Leben versiffen, wenn er das will. Das ist sein einziges, was er hat. Damit kann er machen, was er will. Unsere Aufgabe ist nicht, schlechte Gewissen zu ziehen von den Leuten. Unsere Aufgabe ist, Kinder Gottes zu ziehen. Und als Kinder Gottes zu leben. Und wenn du als Kind Gottes lebst, dann hat es Folgen. Du musst den Leuten nicht sagen, was sie alles ändern müssen. Weil dein Leben Werbung macht. Vor 6 Jahren, in der Nachbarschaft, wo ich wohne, Dort ist eine Familie hergezogen, die haben auch ein Haus gebaut und sie war schwanger mit dem zweiten Kind und sie haben gewusst, das Kind ist schwer behindert, das wird wahrscheinlich relativ schnell einmal sterben. Dann ist es geboren worden, 4 Tage später ist es gestorben. Als am Tag oder den nächsten Tag, nachdem es gestorben war, bin ich zufällig gerade heimgelaufen und mein Nachbar steht dort aus. Also quasi dem, wo das Kind gerade gestorben ist. Entsprechend hast du gesehen, der leidet. Dann bin ich her zu ihm und gedacht, oh, was mache ich jetzt? Ich bin Pfarrer, ich sollte jetzt ein paar schlaue Worte sagen, oder? So, er weiß ja auch, was ich bin. Mir ist nichts eingefallen. Dann habe ich einfach den einen Gedanken gehabt, nimm einen Arm. Nimm einfach einen Arm. Das machst du übrigens in der Schweiz nicht. Öffentlich. Das machst du einfach nicht. Nicht einmal dann. Einfach nimm einen Arm. Ich habe einen Arm genommen, mit ihm gekühlt. Das heißt, tut mir leid, was du erleben musst. Ich weiß nicht, wie lange ich gekommen war, aber eine gefühlte Ewigkeit. Dann habe ich ihn wieder losgelassen. Er ist in sein Haus, ich bin in mein Haus, das war's. Vor etwa vielleicht 6 Wochen oder 8. Ja, vielleicht 8 Wochen. Läutet jetzt nachts um 11:30 an meiner Haustür, an unserer Haustür. Ringling! Ich weiß gar nicht, warst du auch da? Nein, du warst nicht da. Läutet in unserer Haustür und im Winter hast du geschlafen. Mache ich auf, steht mein Nachbar aus, Tränen überströmt. Dann sagt Matthias, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und ich hab nicht gewusst, woher ich gehe, aber dir vertraue. Dir vertraue. Ich werde nie vergessen, wie du mir damals einen Arm genommen hast. Dir vertraue. Dann hat er mir erzählt von seiner Not, Eheprobleme und all das. Wir haben geredet miteinander. Und ich habe mit ihm Zeit verbracht. Das nächste Mal, wo ich ihn drauf habe, das ist lieber Jesus gegeben. Und jetzt geht das Ding voran. Weißt du, für das sollte man bekannt sein. Dir vertraue ich, Matthias. Dir vertraue ich. Wir sind oft wegen anderen Sachen bekannt. Und Leute kommen nicht und sagen, dir vertraue ich. Und das ist schade. Das ist echt schade. Ich sage es noch einmal. Jeder Mensch darf sein Leben kaputt machen, wenn er das will. Und es ist nicht deine Verantwortung, da moralische rauszuhängen. Es ist unser Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und das wird eine Wirkung haben, wenn wir das leben. Und das wird Menschen mehr berühren, als wenn wir ihnen sagen, was sie nicht dürfen. Klar? Als Kind Gottes lebst du logischerweise ein paar Sachen anders. Ich bin auch nicht in ein paar Lebensumständen drin, wo andere, die ich kenne, drin sind. Es hat einmal einer von mir, einen Kollegen, den ich habe, der ist nicht froh, und der hat gesagt, ich bin verheiratet, aber nicht so extrem. Also mit anderen Worten, ein oder anderer Seitensprung, ja, der geht, oder? So, ich lebe nicht so. Logischerweise nicht. Weil ich will meiner Kindschaft entsprechend vom Himmel leben. Und ich will Vertrauen schaffen. Und ich lebe im Gottvertrauen. Das ist was ganz anderes. Jetzt bin ich immer noch nicht beim Epheserbrief. Lass uns mal den Epheserbrief aufschlagen. Fang mal an, tu mal herschmeißen. Epheserbrief Kapitel 2. Es heißt hier in meiner Bibel, und ich glaube, da hier heißt es auch so, auch ihr war tot in eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt und in dem Machthaber, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt noch in denen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen habt auch ihr alle einst gehört, als ihr noch von den Begierden, zu denen haben auch wir alle eins gehört, als wir noch von den Begierden unserer selbstsüchtigen Art beherrscht wurden. Wir folgten unseren bösen Trieben und Gedanken und waren von Natur dem Zorn Gottes verfallen, wie die anderen auch. Er sagt hier, look, so haben wir doch auch gelebt. Genau so. Und es hat logischerweise unterm Strich Folge. Folge, dass wir nicht dabei sein können, wenn Gott sein großes Tor aufmacht und sagt, welcome alle meine Familienmitglieder, kommt rein, wir bleiben den Rest von der Ewigkeit zusammen und haben eine gute Zeit. Da kann man nicht dabei sein, wenn man sich entschieden hat, ich will mein Leben anders führen. Ja, das größere Bild heißt genannt. Ihr wart tot. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt. Und der hier in dieser Welt Macht ausübt, das ist nicht Gott, sondern der Teufel immer noch. Weil Adam und Eva haben ihm Vertrauen gegeben, damals im Paradies, und nicht Gott. Und das hat Folgen gehabt. Es ist ihm anvertraut worden und die hat er bis heute. Ist noch nicht fertig. Ja, erst wenn Jesus wiederkommt und ein neuer Himmel und eine neue Erde macht, sagt die Bibel, dann ist fertig. Vorher noch nicht. Das ist ein Problem, das muss man den Schweizer erklären und sie haben echt Mühe damit, das zu glauben, dass es einen Teufel gibt. Und böse Mächte und all das. Ich habe damit immer wieder zu tun. in der Schweiz genau gleich wie in Indien. Du glaubst gar nicht, wie viel Einfluss finstere Mächte haben. Alles hinter der Kulisse. Sie machen es am liebsten verborgen und versteckt. Und wenn sie keine Wahl mehr haben, dann müssen sie sich zeigen. Erst dann, vorher nicht. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen unter dem Einfluss von finsterer Mächte ein kaputtes Leben führen. Und wie viel Leiden damit verbunden ist. Das ist eine Tatsache. Das ist nicht einfach was, was die Frommen erfunden haben. Sondern das stimmt. Und wegen dem ist Jesus gekommen, um da Freiheit ihnen zu bringen. Und dass man nicht mehr unter dem leben muss. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir alle, die wir auf dieser Erde leben, unter dem Einfluss einfach sind, ob wir wollen oder nicht. Unter ihnen haben auch wir alle eins unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches. Also quasi, wie soll ich sagen, lustorientiert und in alle Richtungen. Ich zuerst und dann der Rest von der Welt. Und taten den Willen des Fleisches. Das heißt, Willen des Fleisches könnte man so übersetzen. Zuerst komme ich, dann lang nichts und dann der Rest. Das übersetzt könnte man ganz einfach so sagen. Und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Also quasi Kinder des Zorns heißt einfach, das ist die Folge. Logisch. Da kommt was über die, wo nicht gut ist. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Das kennen wir ja alles, oder? Gott hat uns gerettet aus Gnade. Ich tue jetzt ein bisschen abkürzen. Er hat uns auferweckt und eingesetzt. Und was noch dazu kommt, was wir dazu beitragen können, ist, wir können es nur glauben. Man kann es nur glauben. Da können wir nichts dazu beitragen, als sagen, ja, das glaube ich. Was? Nur glauben? Das ist ja ein bisschen wenig, oder? Was kann ich dazu beitragen? Nichts. Einfach nichts. Glauben oder Silo. Wenn du aber glaubst, und ich sage, Jesus, ich will, dass du mein Herr bist, ich will ein Kind Gottes sein, dann wirst du aufgenommen in seine Familie. Der Heilige Geist kommt in dich. Das steht in der Bibel drin. Das hat er verheißen und das habe ich erlebt. Viele von euch auch. Er kommt in dein Leben hinein und zwar oft ganz unscheinbar. Bei mir ist er nicht hineingekommen mit Blitz und Donner und mit auf dem Boden rumrollen und komisch reiern machen und du. Einfach nicht. Aber ich habe gewusst, jetzt gehöre ich dazu. Es ist da ein Friede hineingekommen, der ist einfach stark. Und zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe aber noch viel lernen müssen in meinem Unterwegssein, weil ich auch immer gedacht habe, jetzt muss ich beweisen, dass ich gut bin. Jetzt muss ich Gott schauen, dass er nicht zornig auf mich ist und dass er happy über mich ist. Oder? Und ich weiß noch, ich habe in meinem Leben so ein paar Eigenschaften gehabt, die waren nicht so gut. Kennst du vielleicht auch, oder? Das eine oder andere, wo nicht ganz so geht, wie es müsste. Und wo du dich so bemühst, dass es anders wird. 150 Mal hast du schon Buße drüber tun und am 151. Mal ist es immer noch da. Wisst ihr, wovon ich rede? Oder ist das hier anders? Nicht, hä? Und ich weiß noch, wie ich wieder mal völlig frustriert über mich und über das, dass ich es nicht schaffe, so zu leben, wie ich denke, so müsste es doch sein als Frommer. Wo ich unter der Dusche gestanden bin, frustriert war ich über mich und auf einmal redet Gott zu mir und sagt, Matthias, ich will, dass du aufhörst mit dem. Du hast nicht mich im Zentrum, sondern das Zeugs, wo aus dem Leben verschwinden muss, das ist im Zentrum. Ich will, dass du mich ins Zentrum nimmst. Und dass du mir vertraust, wenn ich sage, du bist mein Kind, ich habe dich zu meinem Sohn gemacht, egal, was noch alles an Nebenwirkungen in deinem Leben ist. Das war mein Durchbruchserlebnis unter der Dusche. Ich weiß nicht, ob Gott nass war, ist dabei, keine Ahnung. Aber mir hat es extrem geholfen, zu verstehen, Miss Fromsi hat nichts damit zu tun, dass ich alle möglichen Dinge mache oder nicht mache, sondern dass ich weiß, wer ich bin. Und Gott hat mir dann gesagt, und das andere wird nebenbei erledigt werden. Das andere wird nebenbei erledigt werden. Wir fokussieren häufig so auf das andere. Wenn es erledigt ist, dann. Aber das Ziel ist, dass wir Gottes Beziehung haben. Dass wir ihm vertrauen und ihm abnehmen, was er über uns sagt. Und dann wird das andere nebenbei erledigt werden, was es wirklich wird. Wir sind Kinder Gottes. Hey, ihr seid wahrscheinlich fast alle Schweizer, gell? Stimmt's? Wer von euch hat einen Schweizer Pass? Ich auch. Jetzt pass auf. Ein Schweizer Pass, gell? Jetzt pass mal auf, jetzt durch, und als Schweizer essen wir Fondue und Raclette und all das, oder? Und schwingen Fahnen und machen so Zeugs, oder? Jetzt stell dir mal vor, du singst die amerikanische Nationalhymne. Das ist jetzt ein ganz schlechtes Thema. Aber jetzt nehmen wir mal an, du singst sie. Verlierst du dann den Schweizer Pass? Was? Bist du sicher? Verlierst du den Schweizer Pass? Nein! Den verlierst du doch nicht, oder? Nur weil du amerikanische Nationalhymne singst. Wenn du die Schweizer Fahne verbrennst, die rote mit dem weißen Kreuz drauf, verlierst du dann die Schweizer Staatsbürgerschaft? Was? Nein! Verlierst du einfach nicht. Und genauso ist es, wenn du Kind vom Reich Gottes bist, wenn du Himmelpass hast, wenn du zugehörst zur Family, dann verlierst du doch nicht Zugehörigkeit zu dieser Family, wenn du mal seich machst. Oder das ein oder andere schief geht. Aber so denken wir häufig. Und dann sind wir, unser Leben ist ausgerichtet auf seich vermeiden. Es gibt fromme Leute, die bekehren sich mindestens einmal im Monat. Ohne Witz. Und es ist schlimm für die. Weil sie denken, wenn sie wieder Sünde machen oder Sachen machen, die man nicht macht als Kind Gottes, dann sind sie wieder raus aus der Sache. Für dich ist es eine Not. Kein Witz. Kein solche. Es ist so befreiend, wenn sie irgendwann mal begreifen, dass es um das nicht geht. Wenn du Kind Gottes bist, bist es. Dann bist und bleibst. Du kannst noch davor laufen, aber Gott läuft nicht weg von dir. Kennst du die Geschichte vom verlorenen Sohn? Ist dir ein Begriff? Ja? Jesus braucht das, um das Herz von Gott zu illustrieren. Der verlorene Sohn, der hat ja nicht gedacht, Mann, hier, kein Leben in der Familie. Ich wollte was erleben, hat sich von seinem Vater sein Erbteil auszahlen lassen, ist der Vorgänger, hat das Leben genossen, so fest, dass er nichts mehr hat am Schluss. Und letztendlich bei der Schweine gelandet ist und sich von Schweinefutter ernährt hat, was übrigens nicht gut schmeckt. Und dann hat er sich überlegt, mein Vater daheim, die Leute, die für ihn arbeiten, denen geht es besser wie mir hier. Ich glaube, ich gehe heim und frage, ob ich bei ihm arbeiten kann, im Stall oder sonst wo. Weil mehr hat er gar nicht gedacht, dass es noch geht, weil er hat das Seich gebaut, oder? Und dann ist er heimgekommen. Jetzt passt auf, in der Story sagt es, der Vater sei rausgestanden, hätte schon geschaut. Ja, der war nicht einfach bei sich daheim und hat Leute, und hat gesagt, ich muss mal an die Tür gehen, mal schauen, wie da ist. Ah, Sohn, schön, bist du wieder hier. Der hat geschaut. Der hat Sehnsucht gehabt nach seinem Sohn, nach dem, der da Scheißdreck gebaut hat. Als er heimgekommen ist, sich vor seinen Vater hergeworfen und gesagt, Vater, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Lass mir irgendwo noch bei dir arbeiten, irgendwie. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, er hat den Arm genommen. So wie ich den anderen damals, ein Nachbar, hat den Arm genommen. Gesagt, willkommen daheim. Hat seinen Ring abgenommen, ihm den Finger gesteckt. Das heißt, du bist komplettes, volles Familienmitglied. Kein Abstrich. Voll dabei. Hat eine Party organisiert. Und er gesagt, mein verlorener Sohn ist wieder daheim. Das ist das Herz von Gott. So tickt's. Das hat Jesus so erzählt. Hat übrigens noch einen zweiten Sohn gehabt, der. Der hat alles okay gemacht. Der hat sich stromlinienförmig verhalten. Oder? Und den hat es natürlich auch geschissen, oder? So quasi, was, der Seichkerl da, hat alles verhurt und all das, jetzt ist er zurückgekommen, und mein Vater, was macht der Depp? Lässt ihn wieder Familienmitglied sein. Wie ich. Ich habe die ganze Zeit hier daheim geschafft, habe alles gemacht, was man muss, habe mir an alles gehalten. Bei mir hat es nie eine Party gegeben. Hat er bei seinem Vater das Herz ausgeschüttet. Vater sagt, aber Sohn, du bist immer bei mir. Du hast mich nie gefragt nach einer Party. Du hast nie deine Wünsche geäußert. So sind viele fromme auch. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wenn wir Familienmitglied Gottes sind, dann gehören wir dazu. Und dann sind wir wertvoll und dann ist es bedeutsam. Und unsere Gottesbeziehung, die liegt nicht auf unserem Verhalten. Kriegst du deine Kinder in einer Familie raus, wenn es seich macht? Hä? Wer war am Skilager? Ihr habt meinen Sohn gehört. Gell? Der Mario. Der hat interessante Jahre gehabt. Vieles von dem haben wir erst später richtig mitgekriegt. Wie interessant die waren. Wie ein Schießtreck baut. Und der tiefste Punkt war, als am Weihnachtsabend, am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 28. Dezember, nachts auch wieder um 23:30. Und 23:30 ist bei uns irgendwie so ein Termin. Lütet, steht der Maria vor der Tür, begleitet von drei netten Herren in Grün. Mit Hut. Polizei. Grüezi wohl, wir haben ihren Sohn erwischt, der Drogen, all das und so. Und wir müssen jetzt Simon alles untersuchen. Also durchsuchen, nicht untersuchen. Oder? Es war wirklich heftig. Heftig. Nachdem die wieder weg waren, kommt der Hühler und sagt, könnt ihr mir helfen, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Haben wir dann gemacht. Seitdem geht es voran in seinem Leben. Meinst du, wir hätten den rausgekickt, als er seich gemacht hat? Es hat uns Herz gebrochen. Wir haben gedacht, er wirft sein Leben weg, der Kerl. Aber das ist doch unser Sohn, das ist doch mein Kind, den schmeiße ich doch nicht raus. Den streiche ich doch nicht aus meiner Familie. Der gehört mir. Mein Fleisch und Blut. Meinst du, Gott geht die raus, wenn es ein oder andere nicht geht? Du bist sein Kind. Er hat die angenommen, wegen Jesus. Wir müssen es einfach nur glauben. Und dann hat es Folgen. Und die Folgen sind einfach, ich bin wertvoll. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin wertvoll. Nicht so, nicht wegen dem, wie ich mich verhalte, sondern wegen dem, was Gott aus mir gemacht hat. Sein Kind, ich habe den Himmelspass. Ich bin wertvoll, mein Vater liebt mich. Das ist schon mal das Erste, was ich euch sagen will. Jetzt ist schon ziemlich Sport. Ich glaube, ich habe schon längstens überzogen, nehme ich mal an. Deswegen höre ich jetzt auf, wir machen den Rest nicht fertig. Ich bin ja in 3 Wochen, glaube ich, wieder da, der Rede über den Rest. Weißt du, wie lebt man dann? Wie lebt man als Kind Gottes? Wie lebt man das im Alltag, wenn ich weiß, wer ich bin? Und wenn ich weiß, was Gott mir gemacht hat? Und da gibt es ein paar Sachen, die gibt es zu bedenken. Und wenn man die bedenkt, dann kann man anders leben. Meine Freunde in Indien, die machen das. Die würden niemals auf die Idee kommen und sagen, Gott hat mich nicht gern, weil einfach ihr Leben so brutal schlecht verläuft. Die würden nie auf die Idee kommen. Sie wissen, das ist noch nicht Himmel hier. Und solange ich im Himmel bin, gibt es Stress, manchmal. Weil zwei Reiche aufeinander knallen. Und weil es einen gibt, der mich hasst, der will nicht, dass ich hier auf der Erde so rumlaufe, wie ich rumlaufe mit als Kind Gottes, das wollte nicht. Und das erzeugt Spannung, es muss auch wissen. Und dann ist das Problem bei der Frommen das, wenn es so Spannung kommt, dass sie als erstes Gott in Frage stellen. Meine Güte, sagst du den Ast ab, auf dem du hockst? Sollst du nie machen, sondern sagen, Gott, ich weiß, du hast ja auch gesagt, das Leben auf der Erde ist nicht immer einfach, aber du bist bei mir. Du wirst mich nie verlassen und du hilfst mir auch durch das durch. Du bist dabei. Und ich gehöre dir. Und ich weiß, wo ich hergehöre. Das wünsche ich mir für dich. Das ist meine Absicht mit dem, was ich da erzähle. Jetzt und das nächste Mal. Dass du weißt, wer du bist. Und dass du das Leben entsprechend führen kannst. Und dass nicht jeder Windstoß umhaut. Und der Gottesbeziehung hinterfragst. Und weißt, Gott ist nicht erst dann in deinem Leben da, wenn du geheilt wirst, 3 Gebete, 5 Heilungen. Wenn alles funktioniert, was du willst. Er ist auch dann da, wenn es nicht klappt. Er ist auch dann da, wenn nicht alles gerade zum Durchbruch kommt, wie du es gerne hättest. Er ist auch dann da. Und das müssen wir glauben lernen. Das müssen wir wertschätzen lernen und umarmen lernen. Und dann geht was von uns aus, wo die Schöpfung merkt. Und deine Umwelt auch. Das garantiere dir. Es geht was aus von dir, wo stark ist. Und wo nicht einfach übersehen werden kann. Das wünsche ich uns allen, weil es möglich ist, nicht erst im Himmel.